Einen schönen guten Morgen, ihr lieben Anne. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich hoffe, es geht euch gut. Für heute ist mir ein Bibelvers aufs Herz gekommen. Den lese ich gleich mal vor. Petrus antwortete: Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Johannes 6, 68. Auf welche Frage gab Petrus diese Antwort? Jesus hatte über das Abendmahl gesprochen. Er hatte gesagt, Vers 53, nur wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ihn werde ich am letzten Tag auferwecken. Denn mein Leib ist die wahre Nahrung und mein Blut der lebensspendende Trank. Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Ich lebe durch die Kraft Gottes, des lebendigen Vaters, der mich gesandt hat. Ebenso wird jeder, der meinen Leib isst, durch mich leben. Sehr komplexe Worte. Wirklich etwas schockierend und gar nicht so einfach zu verstehen. Die Menschenmenge empörte sich dementsprechend und viele, die ihm gefolgt waren, verließen ihn. Da fragte Jesus seine 12 treuen Weggefährten: Und ihr? Wollt ihr mich auch verlassen? Petrus, wie es so seine Art war, antwortete sofort: Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du bist, der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Mit anderen Worten: Herr, du bist unsere einzige Hoffnung. Wohin sollten wir denn sonst gehen? Das, was du sagst, der du bist, führt wirklich zum ewigen Leben. Wir haben erkannt, dass du die Leere in unserem Herzen wirklich füllen kannst. Wohin sollten wir sonst uns wenden? Ich hoffe, du hast in deinem Leben auch schon diese Erkenntnis bekommen, dass Jesus der ist, der allein wirklich Leben geben kann. Leben im Überfluss. Blaise Pascal, ein französischer Mathematiker, Physiker, Literat und christlicher Philosoph, hat Folgendes gesagt: Im Herzen eines jeden Menschen befindet sich ein von Gott geschaffenes Vakuum, das durch nichts erfüllt werden kann, als alleine durch Gott, den Schöpfer, so wie er sich in Jesus offenbart. Wenn dieses Vakuum im Herzen mal von Gott gefüllt ist, dann sind wir so quasi erst in unserem Element und fühlen uns erst richtig wohl. Nun, je länger wir dann mit Gott leben, desto mehr merken wir, dass es eben dennoch nicht alles so ganz easy läuft. Es war für mich ehrlich ein Schock, als ich als junge Gläubige entdeckte, dass es Christen im Rollstuhl gibt. Ich dachte irgendwie, dass man als Christ nur ein problemloses Leben hat. Interessanterweise hat uns Gott nirgends in der Bibel ein problemloses Leben versprochen. Ein sorgenfreies hingegen schon, denn er hat gesagt, dass wir alle unsere Sorgen ihm abgeben dürfen, weil er für uns sorgt. Mit anderen Worten, Sorgen oder Krisen gehören zum Leben. Die entscheidende Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Nach meinem Unfall in der Rekonvaleszenzzeit, als ich wirklich durcheinander und depressiv war, habe ich sehr viel Lobpreis gehört. Das hat mir einfach gut getan und mich auch erbaut. Eines meiner Lieblingslieder war: Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Mein ganzes Glaubensgebäude war nämlich ins Wanken geraten. Wir hatten unser wunderschönes Haus in Berneck verkauft. Eine große, dynamische Gemeinde und viele Freunde in der Schweiz verlassen. Und fanden uns nun in Italien wieder, ohne Gemeinde, ohne viele Freunde, monatelang sogar, zuerst im Zelt und dann in einem ausgeliehenen Wohnwagen von meinem Vater und nun noch fast gestorben. Da kamen schon sehr nagende Fragen. Wo ist Jesus? Hat das alles überhaupt einen Sinn? Haben wir irgendetwas falsch verstanden oder falsch gemacht? Stimmt das mit dem Glauben überhaupt oder sind wir einfach nur naiv und haben uns da etwas zurechtgelegt? In all diesen Fragen kam mir die Aussage von Petrus und die von dem Lied auch immer wieder in den Sinn. Ja, wohin sollte ich denn sonst gehen? Wo fände ich denn eine Quelle wie Jesus? Und selbst wenn das alles tatsächlich nicht stimmen sollte, bin ich doch immer noch besser dran, das zu glauben, als gar keinen Glauben zu haben. Zu verlieren habe ich ja eigentlich nichts. Im Gegenteil. Und letztendlich hat sich Jesus doch immer wieder als der Lebendige und Treue erwiesen. Ich möchte euch einen Teil von dem Lied kurz vorlesen. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück. Nur du schenkst uns Lebensglück. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Wir alle werden wohl mal geschüttelt, unser Glaube geprüft und gehen durch Zeiten, wo es nicht so einfach ist. Krisenzeiten halt. Da stellt sich uns die Frage, worauf bauen wir? Was verhält wirklich? Wie auch schon erwähnt, glaube ich persönlich, dass das Corona-Ding der Anfang der Geburtswehen der Wiederkunft Jesu ist. Jede Frau, die schon mal Wehen hatte und jeder Mann, der dabei gewesen ist, weiß, dass Geburtswehen nicht einmalig sind. Wehen, die kommen und gehen. Da kann man zwischendurch wieder aufatmen und fühlt sich wohl und dann kommt die nächste Wehe. Hätte man das Ziel, die Geburt des Kindes, nicht vor Augen, dann würde man das nicht mitmachen wollen. Als die Jünger Jesus einmal fragten, wie es sein wird mit dem Ende der Welt, hat er ihnen geantwortet: Ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen. Doch es bedeutet noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte geben und Erdbeben und Seuchen. Schreckliche Dinge werden geschehen. Das alles ist aber erst der Anfang, so wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Matthäus 6, 24, 6 und 8, bis 8. Die ersten Wehen einer Geburt. Ich möchte euch ja keineswegs beunruhigen oder entmutigen, ganz im Gegenteil. Aber ich möchte doch uns dennoch die Möglichkeit ins Bewusstsein rufen, dass das Corona-Ding erst der Anfang der Wehen war. Gleichzeitig möchte ich natürlich auch Mut machen, unsere Häupter zu erheben, denn wir alle sind zu mehr als Überwinder berufen. Selbstverständlich erachte ich mich nicht als eine Endzeitprophetin und ich möchte auch nicht näher auf die ganze Endzeitlehre eingehen. Dafür gibt es viel kompetentere Menschen als mich. Dennoch glaube ich, dass wir uns rüsten sollten für mehr von solchen Herausforderungen. Ich nehme an, dass weitere Wehen folgen werden, nicht zwingend Corona. Wir sollten uns einfach wappnen. Im Philipper 4,13 heißt es, ich vermag alles, weil der bei mir ist, mich stark macht. Der bei mir ist, Jesus, der macht mich stark. Es ist nicht meine eigene Kraft, sondern seine. Und da kommt eben wieder unser Eingangsvers ins Spiel. Wenn es schwierig wird, wenn Dinge geschehen, die wir nicht verstehen, wenn Menschen den Glauben bzw. Jesus den Rücken kehren, dann stellt sich uns die Frage, verlassen wir Jesus auch? Oder wollen wir die unbeantworteten Fragen, die Unannehmlichkeiten und vielleicht sogar das Leiden aushalten? Dann sollte unsere Antwort auch sein, hä, wohin sonst könnten wir gehen? Du gibst mir die Kraft, alles Schwere, Unangenehme, jede Krise zu durchstehen. Ja, sogar mehr noch, als Sieger daraus hervorzugehen, weil du bei mir bist und mich stark machst. Weil es nicht auf meine eigene Stärke ankommt, sondern auf dich, Jesus, auf deinen wunderbaren Heiligen Geist, der in mir wohnt. Diese Antwort können wir nur geben, wenn unser Glaube nicht nur auf Lebensformen oder ein Gedankenkonstrukt ist, sondern wirklich auf einer lebendigen, aktiven, innigen Liebesbeziehung mit Jesus basiert. Wenn wir ihn immer wieder in seiner Fülle erleben. Asaf, der Psalmist, sagte, wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich habe. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche. Psalm 73, 25. Er ist alles, was ich brauche. Wenn Gott wirklich alles ist, was ich brauche, dann habe ich immer alles, was ich brauche. Denn er ist ja immer da. Das letzte Mal habe ich gesagt, dass wir leider Jesus oft nachfolgen mit der Überlegung, was wir davon haben. Es geht ja eben nicht darum, was wir davon haben. Es geht vielmehr um ein ihm ausgeliefert sein. Eine Haltung, ich bin und kann und will nichts ohne dich, Jesus. Ein sich verlieren in ihm, ein total abhängig sein von ihm als unserer Quelle, unserem Lebensmittelpunkt und Motor. Eine Konsequenz davon ist die Haltung. Egal wie es mir geht, egal wie es mit der Welt herum aussieht, egal was es mich kostet, ich bin dem Herrn ganz ausgeliefert mit Haut und Haar und ich lebe einzig mit dem Ziel, dass sein Reich auf dieser Welt gefördert wird. Eine solche Haltung hatte Paulus. Er sagte nämlich, mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Apostelgeschichte 20, 24. Paulus ist mir echt ein riesiges Vorbild. Er lebte wirklich total hingegeben und selbstlos. Er ließ es sich einiges kosten, seinen Auftrag zu vollbringen. Eines Nachts sprach Gott zu ihm durch eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien, der ihn bat, komm herüber und hilf uns. In Folge lesen wir, dass Paulus und seine Freunde sofort nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien suchten. Sie waren also sofort gehorsam und überlegten nicht lange hin und her. In Mazedonien brach aber nicht etwa Erweckung aus. Nein, Paulus und Silas fanden sich nach kurzer Zeit im Gefängnis wieder. Wir lesen, dass man sie den beiden die Kleider vom Leibe reißen ließ, sie mit Stöcken schlug. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 16, Vers 23, nachdem sie brutal misshandelt worden waren, warf man sie ins Gefängnis. Führen wir uns noch mal kurz vor Augen. Paulus hatte eine göttliche, nächtliche Vision. Er solle nach Mazedonien gehen. Dort wurde er zu Unrecht beschuldigt, seine Kleider entledigt, brutal misshandelt und in den Kerker geworfen, die Füße zusätzlich geknebelt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass bei Paulus auch Zweifel aufkommen. Vielleicht fragte er sich auch, lohnt es sich wirklich, diesem Jesus nachzufolgen? Habe ich mich vielleicht getäuscht in ihm und seinen Worten? Paulus gab jedoch eine ähnliche Antwort wie Petrus. Herr, zu wem sollten wir gehen? Natürlich nicht genauso, aber wir lesen, dass Paulus und Silas Gott laut priesen. Lobpreis war seine Antwort. Lobpreis ist eine Waffe gegen Zweifel. Lobpreis hat und gibt Kraft. Davon haben wir auch das letzte Mal vom Jürg gehört. Nun zu einer ganz anderen Vision. 1968 hatte eine 90-jährige alte Christin aus Norwegen eine Vision. Der Evangelist Emanuel Minos leitete damals unweit ihres Wohnortes Gottesdienste. Er traf sich mit ihr persönlich und schrieb ihre Vision auf. Jedoch schien ihm die Vision so schwer einzuordnen, dass er sie 30 Jahre lang in einer Schublade aufbewahrt hielt. 1998 fand er, dass nun die Zeit gekommen wäre, die Vision zu veröffentlichen. Ich möchte nicht ausführlich auf die ganze Vision eingehen, sie nur kurz zusammenfassen und etwas herauspicken. Die ganze Vision findet ihr ausführlich im Internet. Ich hänge euch den Link dazu an. Die Frau sagte, ich sah die Zeit vor dem Kommen von Jesus und dem Ausbruch des Dritten Weltkrieges. Ich sah, wie bestimmte Ereignisse kurz vor der Rückkehr von Jesus stattfanden. Kurz vor der letzten großen Katastrophe. Eine Katastrophe, wie sie die Menschheit noch nie erlebt hatte. Sie sagte, ich sah, dass vor der Wiederkunft Jesu und dem Dritten Weltkrieg eine Friedenszeit, eine politische Entspannung da war, wie nie zuvor. Zwischen den Supermächten im Osten und Westen wird Frieden herrschen. Zweitens sah ich, dass Christen lauwarm sein werden und vom echten, lebendigen Glauben abfallen. Sie wollen keine ermahnende Predigt mehr hören, keine Predigt über Sünde und Gnade, das Gesetz und das Evangelium, über Umkehr und Wiederherstellung. Stattdessen wird als Ersatz ein Christsein, das ihnen Wohlstand und Glück verspricht, gepredigt. Es wird wichtig sein, erfolgreich zu sein und etwas darzustellen. Auch materieller Besitz wird wichtig sein, den Gott uns nie auf diese Art und Weise versprochen hat. Kirchen und Gebetsräume werden immer leerer werden. Statt nimm dein Kreuz auf dich und folge Jesus nach, wird Unterhaltung, Kunst und Kultur in den Kirchen einziehen. Da, wo eigentlich Umkehr von Sünde und Erweckung stattfinden sollte. Drittens sah ich einen moralischen Zerfall wie nie zuvor. Die Menschen werden unverheiratet zusammenleben, als wären sie verheiratet. Vor der Hochzeit wird Unreinheit sein und in der Ehe wird Untreue normal und von allen akzeptiert werden. Dieser Lebensstil wird auch in christlichen Kreisen einziehen, auch der der Homosexualität. Es wird nicht nur einen Fernsehsender geben, sondern verschiedene Stationen. Fernsehen wird ähnlich wie Radio sein und mit vielen Sendern und voller Gewalt. Die Menschen werden sich dadurch unterhalten lassen. Ein kleiner Einschub. Damals gab es in Norwegen nur ein Fernsehprogramm. Wie wahrscheinlich in der Schweiz auch. Es werden grausame Morde zu sehen sein und Zerstörung. Das wird sich in der Gesellschaft widerspiegeln. Sexszenen werden auf dem Bildschirm gezeigt werden. Intimste Einzelheiten, die nur der Ehe vorbehalten sind. Alle unsere Maßstäbe werden niedergerissen und die unanständigsten Dinge werden vor unseren Augen stattfinden. Viertens, Menschen werden aus armen Ländern nach Europa strömen. Es werden so viele Menschen sein, dass die Leute sie nicht mehr mögen und ihnen gegenüber hart werden. Sie werden ähnlich wie die Juden vor dem Zweiten Weltkrieg behandelt werden. Dann wird das volle Ausmaß unserer Sünde erreicht sein. Soweit ein paar Aussagen der Prophetie. Wie gesagt, ich hänge den Link unten an. Es lohnt sich, die ganze Prophetie mit Auslegung von Ingolf Esel mal anzuhören. Es geht nur eine gute Viertelstunde. Warum ich all das sage? Es gibt natürlich sehr verschiedene Interpretationen, was die Endzeit betrifft. Ich persönlich glaube nicht, dass wir durch die Trübsal gehen müssen. Die Trübsal ist eine Zeit des gerechten Gerichtes, des Zornes Gottes über die Gottlosigkeit dieser Welt und die traurigen Konsequenzen davon. Auf seinen Kindern liegt aber nicht mehr der Zorn, sondern die Gnade. Das heißt nicht, dass wir besser sind, sondern einfach, dass uns vergeben wurde. Dennoch denke ich, dass wir gewisse Dinge auch erleben werden. Denn die Sonne geht auf über Gerechten und Ungerechten. Die Vorwehen, die werden wir wohl miterleben. und auf die sollten wir gewappnet sein. Ich möchte Punkt 2 aus der Vision nochmal aufgreifen. Die Frau sah, dass Christen lauwarm sein werden und von echtem Glauben, lebendigen Glauben abfallen. Sie wollen keine ermahnende Predigt mehr hören, keine Predigt mehr über Sünde und Gnade, das Gesetz und das Evangelium, über Umkehr und Wiederherstellung. Stattdessen wird als Ersatz ein Christsein, das ihnen Wohlstand und Glück verspricht, gepredigt. Statt nimm dein Kreuz auf dich und folge Jesus nach, wird Unterhaltung in die Kirche einziehen. Es wird wichtig sein, erfolgreich zu sein und etwas darzustellen. Das erleben wir doch jetzt schon. Und genau da möchte ich nochmals etwas einhaken. Es wird ein Christsein gepredigt, das Wohlstand und Glück verspricht. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich glaube absolut, dass Gott möchte, dass wir glücklich sind. Absolut. Nur das ist nicht sein höchstes Ziel. Und stellt sich die Frage, warum wir Jesus eigentlich nachfolgen. Folgen wir ihm nach, damit er uns segnet und bitteschön all unsere Gebete erhört? Oder folgen wir ihm auch dann, wenn alles bergab geht? Wenn wir alles verlieren, wenn es einfacher wäre, kein Christ zu sein? Vielleicht wird uns Jesus auch eines Tages fragen, und du, willst du mich auch verlassen? Man schätzt, dass weltweit etwa 260 Millionen Christen Verfolgung erleben. Mindestens 4.300 Menschen sterben jedes Jahr, nur weil sie Jesus nachfolgen. Das sind 12, die pro Tag getötet werden. Das ist übrigens auch eine Endzeitprophezeiung. Es ist matchentscheidend, auf was wir unsere Nachfolge gegründet haben. Verhebe tut alleine die Erkenntnis, dass wir ohne Jesus absolut ruiniert sind, dass es ohne ihn gar nicht geht, dass er alleine unser Leben ausmacht. In meiner allerersten Predigt im CCP vor fast 4 Jahren sprach ich über das höchste, wichtigste, nötigste und eigentlich einfachste Gebot, nämlich Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft zu lieben. Ich habe Folgendes gesagt: Mit ganz und gar allem, was wir sind und haben, sollen und können wir Gott lieben. Mit allem, was uns zur Verfügung steht, alles tutti quanti, alles, was mich, Tina oder dich sowieso ausmacht, soll Gott lieben. Und zwar in einer aktiven, intelligenten, emotionalen und willentlichen Liebe. Damals habe ich auch gesagt, dass unsere Liebe zu Gott im Geschenk seiner Liebe zu uns gegründet ist. Darum wächst unsere Liebe zu ihm in dem Maß, wie wir uns seiner immensen Liebe zu uns bewusst sind und diese auch genießen. Das ist etwas kompliziert, darum wiederhole ich es nochmals. Unsere Liebe zu Gott ist ein Geschenk seiner Liebe zu uns. Unsere Liebe zu Gott ist im Geschenk seiner Liebe zu uns gegründet. Darum wächst unsere Liebe zu ihm in dem Maß, wie wir uns seiner immensen Liebe zu uns bewusst sind und diese auch genießen. Wenn wir von dieser Liebe völlig erfasst sind und Jesus für uns alles bedeutet, weil wir ihn eben auch so sehr lieben, dann lässt sich die Frage, ob wir ihn auch verlassen wollen, ganz einfach beantworten. Ohne Jesus will ich gar nicht leben. Mag sein, dass das ziemlich extrem tönt. Macht nichts. Ich finde, Jesus liebt auch ziemlich extrem. Im Hohelied 8,6 heißt es, die Liebe ist stärker als der Tod. Mit einer solchen Liebe liebt uns Jesus. Und mit einer solchen Liebe wollen wir ihn lieben. Das macht uns zu mehr als überwinden. Herr, wohin sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Nur du schenkst uns wahres Lebensglück. Mit diesem Liedtext schließe ich für heute und wünsche euch ganz neues Bewusstsein, wie sehr Gott euch liebt. Und wie tief und den tiefen Frieden und die Entspanntheit und die Gegenliebe, die diesem Bewusstsein folgt. Wir sind geliebt und wir lieben. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir für deine überdimensionale Liebe. Ich danke dir, dass du uns deinen Sohn gegeben hast, der stellvertretend alles Leid auf sich genommen hat. Alle Schulden von uns befreit hat, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du uns so einen hohen Preis gezahlt hast für unser Leben. Herr, und wir lieben dich und wir wollen dir treu sein bis in den Tod. Herr, ich danke dir, dass dein Geist in uns lebt und du uns zu mehr als Überwinder machst und wir völlig vertrauen können, dass du uns durchdrehst. Danke für deine Treue und Güte und für deine Liebe. Amen. Ich wünsche euch noch ganz einen schönen Sonntag.